Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Gervin Price schreit sich zum European Tour Triumph in Sindelfingen. Zudem reden wir über das World Cup Team von Indien, die Cross-Border Challenge in Neufundland, die Premier League und vieles mehr. Und das alles bei Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert wie immer von Bulls. Und ich freue mich, den Daten.de Redakteur Kevin Barth begrüßen zu können. Hi Kevin.
Hallo Benni, grüß dich.
Ja, Kevin, das nächste European Tour Turnier liegt hinter uns und ich glaube, damit fangen wir jetzt auch einfach mal an mit dem altehrwürdigen European Tour Turnier in Sindelfingen im Glaspalast. Und Gervin Price hat es geschafft, ich habe es eben schon angekündigt, das 10. European Tour Turnier von Gervin Price Karriere, das erste in diesem Jahr, das erste auch seit Kiel im vergangenen Jahr. Kevin, wie hast du dieses Turnier von Gervin Price wahrgenommen? Am Ende, ich würde sagen, die Form hat auch in letzter Zeit schon gestimmt. Nur diese Ergebnisse, insbesondere wenn es um Titel geht, die haben bisher noch nicht ausgereicht. Jetzt ist er da.
Ja, ich glaube, es ist dann halt auch interessant, dass er dann ein Turnier auch gewinnt, das jetzt in der Breite gar nicht leistungstechnisch so hochklassig war, wie wir European Tour Turniere vielleicht auch schon in der Vergangenheit erlebt hatten. Ich glaube, Price konnte trotzdem gewisse Glanzlichter setzen. Chisnell zum Auftakt geschlagen, wo er dann bei 4-4 halt genau das Richtige im richtigen Moment tut. 11 Darts und 13 Darts spielen, um das Ding am Ende 6-4 zu gewinnen. Er hat dann im Achtelfinale das Spiel gegen Chris Dobie, wo er dann mal richtig anzieht, 106er Average, wieder sich mit 6-4 durchsetzt, also wieder es nicht leicht hat. Das muss man dann schon auch festhalten. 117 hat er gecheckt in diesem Spiel. Dobie hat Möglichkeiten zum 5-5 nicht nutzen können. Und dann hatten wir das Viertelfinale mit Martin Schindler. Ja. Wo ich schon sage, dass er vielleicht auch ein bisschen glücklich am Ende gewonnen hat. Da können wir ja dann vielleicht auch gleich nochmal genauer drauf eingehen. Wo er aber auch mit 100 gut spielt, definitiv. Im Halbfinale gegen Wessel Neimann habe ich vielleicht auch ein bisschen ein anderes Spiel erwartet, wo Neimann halt auch Chancen nicht nutzt, Price die dann bestraft und sich am Ende halt dann auch vielleicht etwas klarer als gedacht durchsetzt. Für mich war das fast das vorgezogene Finale und dann hatten wir halt das Endspiel gegen Ross Smith, wo Price hellwach ist, die ersten drei Legs holt, 17, 18, 15, aber da sieht man halt dann auch schon, dass der Gegner vielleicht auch nicht so richtig gut reingekommen ist und Price hat das bestraft. Smith hat dann 4 Legs nacheinander gewonnen, unter anderem auch einen 11-Darter gespielt, ist dann plötzlich selber 4-3 vorne. Price richtig gut geantwortet, 130 gecheckt, wieder den neuerlichen Rückstand in 17 Darts ausgleichen können. Also auch da war er durchaus auch angreifbar aus meiner Sicht. Und dann steht es halt 5-5. Und dann hat Smith halt 5 Chancen, die er nicht macht, zum 6-5. Das ist dann der Knackpunkt des Endspiels, weil Price da ist, 18 Darts spielen darf, 14er spielt. Jetzt hat dann Smith nochmal ein starkes Leck gehabt. Ich glaube, ein 12-Darter hat er da nochmal gespielt. Ja, genau. Und dann hat Price aber kein Problem, das in 14 zuzumachen. Also, ich würde es jetzt mal so zusammenfassen, da waren, glaube ich, durchaus starke Momente dabei, ein paar aufgezählt, sei es dann mal ein 11-Darter zum richtigen Zeitpunkt, ein 130er-Finish etc. Aber sicherlich auch Momente, wo er angreifbar war, wo er dann mal eine 6. Runde spielen darf, wo dann der Gegner auch mal doppelt auslässt. Also, kein total ungefährdetes Wochenende für Price, der immer Gegenwehr von den Gegnern bekommen hat, der es aber immer geschafft hat, am Ende die Ergebnisse zu holen. Ja, richtig, klar. Das ist natürlich dann auch das, was mit Sicherheit auch ich ihm in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen habe, dass die Ergebnisse dann vielleicht nicht so waren, wie sie aufgrund gewisser starken Leistungen dann auch hätten sein sollen. Was dann im TV passiert, das ist dann, finde ich, nochmal eine ganz andere Richtung, aber für ihn war es, glaube ich, wichtig. Vielleicht auch in Abwesenheit der großen Littler Humphreys, da dann vielleicht einfach auch mal wieder ein Ausrufezeichen zu setzen. Und das hat er getan und steht am Ende hier ganz oben. Und dafür, dass die anderen vielleicht gegen ihn nicht immer ihr A-Game gespielt haben. Dafür kann er ja in diesem Moment nichts. Aber der Eindruck ist schon entstanden, dass er das ein oder andere Mal packbar gewesen wäre. Aber das ist halt nicht passiert.
So ist es. Er ist natürlich jetzt auch nicht auf die Unfall. Also ich glaube, in keinem einzigen Spiel trifft er auf einen Gegner, der tatsächlich mal über die 100er-Marke spielt, was ja auch nicht immer der Fall ist auf dem Weg in so ein European Tour-Finale. Aber am Ende stellt sich auch die Frage nach diesen. Ich habe viele Niederlagen im Kopf aus den vergangenen Wochen und Monaten, wo Gervin Price gut spielt, wo ihm genau dieses Timing, was er jetzt eben hatte, ihm gefehlt hat. Ist das jetzt auch so ein bisschen das Glück des Tüchtigen, sage ich mal, dass er so viele Niederlagen mit einem vielleicht grandiosen Average hinnehmen musste, aber jetzt eben mit seinem soliden Game dann eben auch mal so ein Turnier zieht.
Ja, also es gehört sicherlich dann auch dazu, dann mal da zu sein, wenn die Gunst der Stunde dann eben da auch gekommen ist oder gegeben ist. Und da hat er definitiv die Qualität bewiesen, das dann auch zu Ende zu bringen. Ich glaube, wenn wir dann über seinen Finalgegner Ross Smith reden, dann wissen wir halt auch, wie es nicht geht. Also und Price bringt es dann halt zu Ende. Price ist dann halt derjenige, der dann halt auch da ist, wenn der Gegner mal einen Matchstart liegen lässt, wie das bei Martin Schindler auch war. Da bestand dann halt vielleicht auch kein, also ich habe nicht gezweifelt, dass Price dann danach zur Stelle ist und seinen Rest wegmacht. Und das zeichnet ihn dann schon auch aus, definitiv, denke ich, dass er dann nicht derjenige ist, von dem du erwarten kannst, dass er wie, glaube ich, Smith gegen Ratajski, wo die beiden zusammen 30 Darts auf Doppel verballern. So spielt, das ist nicht das Spiel von Price. Und das, wenn es Probleme gab, war das, glaube ich, an diesem Wochenende dann das Scoring und nicht unbedingt das Finishing. Und das ist dann mit Sicherheit auch etwas, was du natürlich brauchst, um am Ende das über die Ziellinie zu bringen. Und das hat er uns gezeigt, wie das geht.
Man hat ja auch so ein bisschen gemerkt, das war im Finale gegen Ross Smith der Fall, das war aber auch gegen Martin Schindler der Fall im Viertelfinale. Ich habe eben schon am Anfang gesagt, er brüllt sich zum Sieg, weil wie laut er tatsächlich in diesen wichtigen Momenten, jetzt als Antwort zum Beispiel auf die 130, die Schindler dann auf der Doppel-5 verpasst, als er dann ausmacht, aber auch bei Ross Smith, als er in den entscheidenden Phasen dann eben die Stiche setzt, wie laut er da agiert, das erinnert schon an die, naja, aggressivsten Zeiten eines Gervin Price. Liegt das auch vielleicht so ein bisschen an diesem Moment von Price, wo wir ihn gerade erleben? Es läuft nicht alles nach Plan, er spielt gute Darts, aber um Titel kämpft er eben im Zweifel nicht mit.
Kann das nicht so richtig greifen, weil es ja auch schon in den letzten Monaten Momente gab, wo man so das Gefühl hatte, es ist weniger emotional, es ist dosierter, es ist vielleicht auf gewisse Momente beschränkt, aber ja, das ist dann schon wieder anders. Ich meine, er hatte auch mal eine Zeit, wo er regelmäßig mit seiner Walk-on-Musik rum experimentiert hat, wo es diese Handverletzung gab, wo man so das Gefühl hatte, er hat Motivationsprobleme und so weiter. Also, das sehe ich jetzt aktuell nicht. Also, ich sehe dann schon einen Gervin Price, den ich dann schon relativ stabil einschätze, wo es dann halt als nächstes darum geht, das auch im TV abzurufen, weil er einer der wenigen ist, die dann einen Littler, glaube ich, auch kitzeln und schlagen können. Und ja, dann kommen vielleicht einfach gewisse Dinge einfach auch mal wieder durch, die man dann vielleicht manchmal dosiert. Und in diesem Fall dann vielleicht ist er dann so drin, dass es dann einfach wieder passiert, so nach dem Motto. Also ich glaube, das ist in ihm drin, das kriegst du nicht raus und mal ist es mehr und mal ist es weniger. Ob das jetzt was Bestimmtes bedeutet, boah, finde ich jetzt echt schwierig.
Ja, dann lass uns doch gerne auf Ross Smith, auf den Finalisten eingehen. Mal wieder ein Finale von Ross Smith, der Mann, der eben die European Championship gewonnen hat, aber bis heute noch auf seinen Titel auf der European Tour wartet, interessanterweise. Auch das ja eine interessante Statistik. Aber was sagen wir jetzt zu der Rolle von Ross Smith? Macht er einen guten Job, setzt sich unter anderem dann im Decider ja gegen Josh Rock im Achtelfinale durch, was, glaube ich, ein immens wichtiger Sieg für ihn war. Das war vielleicht auch der beeindruckendste Sieg auf dem Weg ins Finale. Hast schon das Halbfinale angesprochen gegen Krzysztof Ratajski, wo es insbesondere auf den Doppeln zwischenzeitlich wirklich düster aussah und wo es auch in die andere Richtung hätte gehen können. Wie schätzt du jetzt Ross Smith nach diesem Turnier ein?
Ja, er ist halt da, er bietet dir ein bestimmtes Grundniveau. Das ist dann für mich nochmal mehr Glück des Tüchtigen. Ich meine, da gibt es aber natürlich auch Dinge, die dann sehr stark sind. Wenn er Menzies mit 6 zu 3 schlägt, einen Zwischensport hat, wo er 12, 13 und 11 Darts spielt. Also das ist ja dann hochgerechnet 125 Average in diesen drei Legs. Und das ist dann einfach ein tolles, entscheidendes Timing. Und gegen Rock hat er auch einen 11-Darter mit dabei. Checkt 108, im Decider ist er dann auch mit 15 Darts vorneweg zur Stelle. Also es ist schon eine Qualität. Auch im nächsten Spiel gegen Aspinall dann wieder ein Leg, wo er weniger als, also wo er die vierte Aufnahme, also 12 Darter mit dabei hat, 72 im richtigen Moment zum Break gecheckt. Zum Schluss darf er 18 spielen, okay, geschenkt. Und dann wurstelt er sich halt gegen Ratajski durch, verpasst 16 Doppel, aber auch der Gegner vergibt 15 Gelegenheiten, gewinnt aber auch 4 Legs in der fünften Aufnahme. Also es ist einfach grundsolide, was Smith macht und vielleicht dann auch eher mit dem kleinen Quäntchen Glück, dass dann auch Rock und Aspinall gegen ihn nicht das Top Gear gefunden haben oder er sie dann vielleicht auch nicht gelassen hat. Das ist definitiv wieder ein Ausrufezeichen von Roth Smith, aber du bekommst halt dann jetzt, also ich habe dann das Endspiel gesehen, das Matchup, Price gegen Roth Smith und war dann so, ja, das wird Price schon machen. So, also
Ja.
Roth Smith macht das gut, hält sich ja auch konstant in dem, ich sage mal, Top 20er Bereich. Auch nachdem sein European Championship-Titel aus der Rangliste gefallen ist, was ja schon länger her ist. Also Respekt für das, was er da anbietet und wie er das macht. Aber wir haben dann gestern im Endspiel auch gesehen, warum man dann sofort denkt, ja, das wird dann wohl der Gegner machen, wenn er einen entsprechenden Namen hat. Und dass diese Position, die er da jetzt gerade hat, dass die sich wahrscheinlich nach oben nicht mehr unbedingt verändert. Also man weiß dann warum, weil er dann halt in diesen Klatschmomenten 5 Darts daneben setzt und man nicht überrascht ist.
Das stimmt, und wenn man da jetzt auf die Rankings schaut, auch fürs Matchplay ist er ja auf der Seite der Top 16 Spieler der Order of Merit aktuell zu finden mit Rang 15. Hat er sich ja jetzt auch wieder dorthin gestellt mit diesem Finale. Auch das, also dass Ross Smith in den Top 16 der Order of Merit ist aktuell, das ist auch so ein Spieler, der mehr oder weniger unscheinbar ist, aber durch mehr oder weniger konstante Leistungen sich eben diesen Status auch erspielt und sich damit belohnt. Aber ja, wichtiges Turnier auch für Ross Smith in dem Fall. Ich würde sagen, Kevin, lass uns auf den restlichen Sonntag, auf den Finaltag schauen.
Ja, du hast doch fast schon herausragend übergeleitet, weil wir doch mit Wessel Naiman jetzt einen
Genau.
Spieler haben, der zum ersten Mal in den Top 16 steht.
Genau, und Wessel Naiman, naja, was der schon für Preisgeld auf der European Tour dieses Jahr eingespielt hat, Kevin, nicht nur der erste European Tour Triumph, jetzt auch noch das Halbfinale hinterhergezogen, das ist schon beeindruckend, ne? Also auch in der Partie gegen Gervin Price, da wäre auch ein bisschen mehr drin gewesen, auch da hat es im Scoring ein bisschen gehapert. Das wäre, ich glaube, du hast ja eben auch das vorgezogene Finale genannt, war es für mich ehrlicherweise auch. Aber ja, ich glaube, diese Konstanz, die er gerade auch auf der European Tour ans Board hämmert, ist schon beeindruckend. Also der hat da wirklich die richtigen Schlüsse auch aus diesem European Tour-Titel gezogen.
Er scheint die richtigen Schritte gemacht zu haben. Manchmal holt ja auch jemand einen European Tour Titel und kann daran nicht anknüpfen. Aber Naiman ist jetzt auf einer gewissen Grundstufe auch nicht nur auf dem Floor. Da reißt er ja eh alles ab, aber auch auf der European Tour angekommen, was einen dann schon bestärkt in dem Gedanken, der wird schon irgendwann auch die Tür finden. Das ist ganz, ganz oben bei den Turnieren mit ganz viel Steak auf dem Grill, dass er da dann entsprechend auch die Zähne reinschlagen kann, so nach dem Motto. Nein, er macht halt einfach starke Sachen. Ganz starker Auftaktsieg, wo man auch so dachte, was um alles in der Welt hat die Spielplaner geritten, Wessel Naiman am Freitag um 14 Uhr anzusetzen beim ersten Spiel im Glaspalast in Sindelfingen. Das ist ja fast die Höchststrafe, aber er macht das ganz souverän gegen Ian White mit einem 98er Average, steigert sich auf 104. Gegen Ryan Searle hat eine 76, eine 105 im Finishing dabei, hat einen 11-Darter mit dabei. Also das ist schon richtig gut. Und im Achtelfinale hat dann halt Stephen Bunting wieder Stephen Bunting-Momente und ja, das ist dann schon lustig, wenn man dann so denkt, okay, der eine redet ja auch selber von sich davon, wie toll und gut er ist und warum sich die Leute beschweren, dass er in der Premier League ist und der andere, der macht halt so und dann, es war schon ein interessantes Duell, wo man jetzt eigentlich eher hätte denken können, dass Bunting unter den Top 5, Top 6 der Welt steht. Andersrum muss man sagen, dass Naiman unter den Top 5, Top 6 der Welt steht und Bunting eher gerade um die Top 16 kämpft, so nach dem Motto 18% auf die Doppel vom Bullet und Naiman ist halt voll da und gewinnt das Match aber trotz eines 87er Averages, weil er halt dann das tut, was der Gegner nicht tut, also die Doppel treffen und dann hätte ich noch ein Viertelfinale. Gegen wen hat er denn da im Viertelfinale gespielt gestern?
Viertelfinale gegen
Jetzt,
Stephen Bunting, 6-3 gewonnen.
das war dann schon das Viertelfinale. Siehst
Genau.
du, da habe ich
Nee,
jetzt
Quatsch, das war
einmal.
Achtelfinale. Sorry,
Ja,
ich muss mich
ja,
korrigieren, du hast absolut
ja.
recht. Viertelfinale war dieses, anders kann man es nicht sagen, grottenschlechte Spiel
Ja.
gegen Michael van Gerwen. 6-2 gewonnen.
Ach
Van Gerwen spielt da
ja.
ungefähr das
Die
Niveau von
ersten.
Michael Unterbuchner in Runde 2.
Grüße, ja, können wir gleich sicherlich auch nochmal. Jetzt habe ich mich auch ein bisschen rausbringen lassen, aber von dem Match hat man natürlich auch ein bisschen mehr erwartet. So, aber die ersten vier Legs dieses Spiels werden halt alle in der sechsten oder siebten Aufnahme gewonnen, was schon bei diesem Duell echt interessant war. Und dann hat aber Naiman ein 96er Finish, mit dem er dann Feuer fängt, 121 macht er auch noch zu. Also, das sind Spiele, bei denen man dann vielleicht früher gedacht hätte, diese Momente, die hätte Ein van Gerwen gehabt gegen den jungen Emporkömmling, aber jetzt hat halt Naiman sie. Also, ich finde, da waren schon auch Statement-Siege gegen ja drei Spieler eigentlich, die in der Weltrangliste vor ihm stehen, die man jetzt aktuell nicht stärker einschätzen würde als ihn, aber er muss das dann halt auch erstmal ummünzen an Bord und das hat er einfach an diesem Wochenende geschafft und hatte dann einfach das Pech, dass er im Halbfinale schon gegen Price gespielt hat und nicht gegen Ratajski oder Ross Smith, weil sonst hätten wir das Finale Naiman gegen Price halt gekriegt. Aber das ist das, was man von Naiman kennt, und er bestätigt es gerade immer und immer wieder. Und da kann man nur respektvoll zu ihm aufblicken, möchte ich fast sagen.
Definitiv. Und dann kommen wir natürlich auch schon zum letzten Halbfinalisten, über den wir noch nicht gesprochen haben, nämlich Krzysztof Ratajski. Ich glaube, auch da die Formkurve ist trotz, also ergebnistechnisch wirklich beeindruckend in letzter Zeit. Jetzt mit dem Halbfinale
Ja.
unterstreicht er das natürlich nochmal. Wobei, als ich nochmal diesen Turnierbaum nachvollzogen habe, habe ich auch wirklich gedacht, oh, da war auch ordentlich Glück dabei, ein bisschen, ne?
Ja.
Natürlich, am Ende gewinnt er diese Partien, aber jetzt in Runde 2 gegen einen wirklich aktuell unfassbar schwächelnden Mike de Decker sich 6-4 durchgesetzt. Sein Gegner spielt unter 90 Punkte. Achtelfinale, 6-2 schlägt der Joe Cullen. Sein Gegner spielt unter 90 Punkte. Im Viertelfinale gegen Danny Noppert, der ja auch eigentlich mit einer der vielleicht sogar Turnierfavoriten gewesen ist, ohne die Luke's, die ja nicht vor Ort waren, setzt er sich 6-5 durch, der um die 90er-Marke rumspielt. Also auf dem Weg ins Halbfinale hat er es, glaube ich, von den Namen her nicht gut abbekommen, aber am Ende von dem Spiel, von dem Standard, kann er sich nicht beschweren, oder?
Ja, und auch das, was er gespielt hat. Ich habe ihn dieses Jahr schon mehr in dem Mitte-oberen 90er-Bereich erlebt. Und das war jetzt eher, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das war dann schon eher um die 90er-Marke rum und sicherlich auch davon profitiert, dass die Gegner nicht so gut gespielt haben. Ich habe mir im Spiel gegen Cullen 160er und 112er Finish aufgeschrieben, was dann auch sicherlich wichtig war, um das so klar zu gewinnen. Und gegen Noppert übersteht er halt auch in Matchstarts. Hat zweimal 72 gecheckt, hat einmal 98 rausgenommen, hat dann später noch einen Elfdarter, den er da dann nach 4-5 Rückstand spielt. Also das sind schon auch Momente sicherlich, wo der Average nicht alles aussagt. Definitiv kann ich aber die Argumentation auch verstehen, dass man sagt, okay, die Gegner, die haben ihm da jetzt nicht brutal viel Gegenwehr gegeben. Der Trend zeigt für ihn nach oben und er ist sicherlich sehr stabil aktuell und ich bin echt gespannt, ob er dann auch vielleicht jemandem im TV auch mal wehtun kann. Ja, aber klar, der ist da sicherlich jemand gewesen, der durchaus profitieren konnte davon, dass andere vielleicht nicht ihren besten Tag hatten, ausgerechnet gegen ihn. Und er hat dann halt gewisse Momente für sich kreieren können, auch wenn ja, er dann halt im Halbfinale vielleicht auch dann die Chance wegwirft. Wäre vielleicht
Ja.
des Guten zu viel gewesen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Wäre dann vielleicht auch gerecht für das Turnier, was er gespielt hat, dass es dann am Ende in Anführungsstrichen nur das Halbfinale geworden ist.
Absolut richtig, aber ich glaube, bei Ratajski kann man auch sagen, ich meine, da wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nichts mehr mit Matchplay anbrennen, da wird auch nichts mehr mit Grand Prix anbrennen. Das sieht wirklich sehr gut aus. Interessanterweise übrigens stand jetzt übrigens beim World Matchplay sogar, wäre es das erste Mal, dass für Polen zwei Spieler sich qualifizieren, weil Sebastian Białecki auf dem 16. Platz der Pro Tour Order of Merit ist, ohne jetzt die Top 16 der Order of Merit. Aber sei es drum, das war jetzt nur eine kleine Side-Story. Und dann landen wir, glaube ich, auch schon direkt bei Martin Schindler, oder Kevin? Also ein Viertelfinale mit tatsächlich in Teilen beeindruckenden Leistungen. Da war ein 100er Average dabei im Achtelfinale, wo er 6 zu 1 den Premier League-führenden Jonny Clayton mal eben aus dem Weg räumt. Da war ein, naja, enger Erfolg über Damon Hatter im Vorhinein. Und das ja auch übrigens nach zwei, drei Turnieren am Anfang der European Tour-Saison, wo trotz der gesetzten Position eben kein Preisgeld für die Rangliste bei rumkam. Also unter Druck, der Druck, den hat man dann auch gemerkt, wie er abgefallen ist nach diesem Decider-Win über Damon Hatter, wie er da über die Bühne hüpft. Aber ich glaube, das Turnier, das kam für Martin Schindler spielerisch zum genau richtigen Zeitpunkt, oder?
Auf jeden Fall. Also, ich habe am Anfang noch gesagt, okay, Hatter ist vielleicht eine angenehmere Aufgabe, aber hat dann am Freitag schon gut gespielt, der Australier. Und dann muss man ja einfach auch den Kontext sehen, dass Martin überhaupt nicht gut reinkommt nach etwa drei Legs, unterhalb der 70 im Average steht. Und ja, dann hätte man halt auch schnell denken können, okay, es ist alles so wie vorher bei ihm. Es ist einfach, es läuft nicht dieses Jahr. Und dann hat er aber, glaube ich, zwei gute Scoring-Aufnahmen und checkt 64 und hat da dann dadurch so den Türöffner gefunden. 14 Darts, 11 Darts gespielt. Martin hat dann wieder zwei Match-Darts, die er nicht nutzt. Auch das kann ihn brechen, wenn dann Hatter das 5-5 macht. Dann hat er einen Bouncer im Decider auch noch, steht aber trotzdem nach 12 Darts schon bei 20 Rest und macht das dann in der nächsten Aufnahme souverän weg. Also da war schon viel dabei, wo er, also das hat wahrscheinlich, hätte sonst für mehrere Spiele gereicht, was er da in diesem einen Spiel erlebt hat. Da ist die Moral, wie er sich da zurückgekämpft hat, das ist für mich schon ein Lob und Anerkennung wert. Und am nächsten Tag ist dann natürlich auch ein bisschen das Glück da, dass Clayton einfach auch keinen guten Tag erwischt. Martin nutzt alles, was man ihm hinlegt, halt auch sehr gut aus, hat einen 74er Finish dabei und am Schluss auch einen 10-Darter, der, wie ich finde, den Average auch ein bisschen höher
Natürlich, ja.
hieft. Das, also vor allem ein 10-Darter. Ich finde, da bei einem 6-1 muss man das auch in Kontext stellen, aber es war ein gutes Spiel. Ich finde, nochmal ein bisschen besser hat er dann gegen Price gespielt, 100 zugemacht. 85, hat verpasste Doppel des Gegners genutzt und war 3-1 vorne. Dann kriegt er halt 76 nicht zu, hat nur einen Dart, das kann man auch mal verpassen. Price hat ausgeglichen, Martin hat wieder 128 gecheckt, das war ein echter Rollercoaster. Hat sich mit einem 15er in den Decider gebracht, wieder ein Bouncer im Decider, kriegt aber trotzdem die Chance bei 130, verpasst die Doppel 5 und Price macht halt zu. Also, ich würde jetzt mal sagen, es war auf jeden Fall deutlich verbessert von Martin. Er hat sich in dieses Wochenende reingekämpft und hat dann auch ernten können, dieses Spiel, dass dann auch mal Clayton, dass er dann auch mal einen Jonny Clayton hat, der nicht 105, 106 gegen ihn abreißt, nachdem das in der Vergangenheit oft genug passiert ist. Gegen Price hatte ich jetzt schon das Gefühl, dass Price halt auch schlagbar war, weil er in den letzten beiden Holes halt sechste Aufnahme gespielt hat. Und so ein Break in 15 Darts wäre schon möglich und machbar gewesen. Kann man dann natürlich auch wieder die Frage stellen, ob das dann nicht wieder zu viel des Guten gewesen wäre, wenn Martin diesen Schritt gegangen wäre und dann vielleicht noch einen, weiß ich nicht. Vielleicht muss das so peu à peu gehen. Ich hoffe halt, dass er das mitnehmen kann. Ich glaube, seine größte Baustelle ist und bleibt einerseits der Floor und andererseits die ganz, ganz großen großen Turniere und so die Mitte dazwischen ist halt die European Tour, wo ich schon das Gefühl habe, dass er sich da zu Hause fühlt und wenn er sich wo wieder Inspiration holen kann, dann ist es eben die European Tour und das hat er an diesem Wochenende geschafft und kann da, glaube ich, erstmal zufrieden sein. Darf halt nur eine Momentaufnahme sein und kein Ruhekissen.
Das ist absolut richtig. Und wenn wir da jetzt auch schon grob bei den Deutschen sind, nehmen wir einfach den Übergang zu über Gervin Price, sage ich schon, über Michael van Gerwen, weil dann ist die Brücke eigentlich zu den Deutschen auch schon geschlagen. Was sagen wir denn da jetzt zu Michael van Gerwen? Am Ende jetzt hier das Viertelfinale, eine deutliche Klatsche gegen Wessel Naiman, wo er selbst ganz, ganz seltsam Anfang 80 spielt. Zuvor schlägt er ja auch Jermaine Wattimena erst im Decider mit 6 zu 5, mit einem Schnitt unter der 90er-Marke. Und dann eben in Runde 2 ist Michael Unterbuchner jetzt keine Hürde. 6 zu 2 wird Michi geschlagen. Ja, also spielerisch können wir da wirklich jetzt nicht von einem Michael van Gerwen, auch nicht vom B-Game sprechen aktuell.
Nö, also das ist entweder ganz oder gar nicht. Und hat Glück, finde ich, dass er da im Viertelfinale steht und scheidet dann verdient gegen Wessel Naiman aus. Hat Glück, dass Unterbuchner im ersten Spiel einfach auch nicht das Gesicht vom Tag davor zeigt, dass er nicht gut unterwegs ist. Und Wattimena genauso. Der vielleicht zu viel gewollt hat, so wie man ihn vielleicht dann auch einschätzt. Jetzt spiele ich gegen meinen Landsmann, gegen Michael. Jetzt kann ich es zeigen. Ja, blöd, 85 gespielt und im ersten Leg schon 5 Gelegenheiten vergibt, im Decider einen Matchstart nicht nutzen kann und beide haben Unsicherheiten auf die Doppel drin. Und ja, van Gerwen ist da mehr als gut bedient mit diesem Viertelfinale und ja, ist gerade echt noch unkonstanter, als man ihn eh schon in den letzten 2, 3 Jahren gesehen hat, aus meiner Sicht. Und um die Viertelfinalisten vielleicht noch abzurunden, da fand ich Espinel am stärksten. Also wirklich, der hat mich überzeugt und ist dann halt zur falschen Zeit auf den falschen Gegner getroffen, der gegen ihn dann vielleicht auch nochmal entsprechend gut gespielt hat. Und dann haben wir halt noch einen Noppert, der mich jetzt auch nicht so überzeugt hat, ein ganz, ganz zähes Spiel gegen Lukasiak gewonnen hat. Ja, und dann halt insgesamt ein solides Wochenende, aber halt dann wieder im Viertelfinale keinen guten Eindruck gemacht. Nicht zum ersten Mal hat man so das Gefühl, da kommt dann ab und zu eine Delle, und er kriegt die Turniere nicht zu Ende gespielt, so nach dem Motto. Das sind aber keine überraschenden Namen jetzt so insgesamt, wenn man auf
Nee.
das Viertelfinale guckt, gewesen. Also die ganz große Überraschung hat es jetzt an diesem Wochenende so, ja, vielleicht mit Ausnahme von Martin, weil es bei ihm zuletzt nicht gut gelaufen ist, ist er vielleicht die Ausnahme, die man da nennen kann. Aber jetzt gerade war kein Spieler dabei, bei dem man so einen Aha-Moment gehabt hätte, was vielleicht auch die European Tour-Regeln
Ja.
auch nicht jedes Mal hergeben, die mittlerweile ja sehr limitierend auch sein können.
Ja, definitiv. Also diese Überraschungsgeschichten, diese Überraschungserfolgsgeschichten von Spielern, die nicht so regelmäßig European Tour spielen, die sind schon rarer geworden, auch in diesem Jahr. Und das zeigt eben auch dieses Turnier. Und dennoch, die Geschichten gab es, auch aus deutscher Sicht. Und dann sind wir ja beim Duell Michael van Gerwen gegen Michael Unterbuchner. Unterbuchner, der ja seine Rückkehr auf die European Tour feiert. Ja, auch in einem beeindruckenden Spiel ja erst Willie O'Connor im Decider geschlagen hat, dort auch gut gefordert wurde. Also O'Connor, der ja generell gut in Form ist aktuell, da auch in die Mitte 90 gegen Unterbuchner spielt. Aber Unterbuchner ist aktuell eben auch ein Spieler, der so eine Form schlagen kann, der auch selbst solch ein Niveau spielen kann. Hat ja auch selbst am Wochenende gesagt, ganz knapp an der Q-School gescheitert, wobei er da auch meinte, er sei nicht so richtig mit dem Kopf dabei gewesen, weil er auch Vater geworden ist um die Zeit. Jetzt hat er offensichtlich die Euphorie geknackt, um jetzt im nächsten Jahr spätestens dann auch wieder auf der Tour anzugreifen. Aber ja, dann eben dieses Spiel gegen Michael van Gerwen. Wir gehen zurück, gehen in dieses Interview, wo Michael Unterbuchner nach dem Erstrundensieg sagt, gegen wen spiele ich? War nur ein Spaß, wollte sich einen Witz erlauben über Michael van Gerwen. Der wird nach dem Sieg über Michael Unterbuchner auf ihn angesprochen. und meint, sich müßig fühlen zu müssen, darauf sogar noch einzusteigen und zu sagen, ja, ein Spieler wie Michael Unterbuchner, der wird mich nie schlagen. Und wenn ein Michael Unterbuchner an mich rankommt, dann ist das der Zeitpunkt, an dem ich aufhöre, da zu spielen. So ein Interview hätte Michael van Gerwen in seiner Prime doch nie gegeben, oder?
Weiß ich nicht, ich meine, es gab ja dann vor, war das letztes oder vorletztes Jahr auch die Geschichte mit Pero Ljubic.
Ja, genau,
Also für
letztes Jahr, glaube
mich,
ich, ne?
ja, für mich ist er schon jemand, der sowas dann auch mal sagen kann, der sich in der Vergangenheit auch schon mit Spielern auf Pro-Tour-Turnieren angelegt hat, wo ich jetzt natürlich nicht genau weiß, um was es da gegangen ist. Ich weiß aber, dass es da auch Vorfälle gab, mindestens mit Roby John Rodriguez fällt mir da was ein. Also ich bin nicht überrascht. Andererseits denke ich mir halt, warum? Was soll das? Also es geht jetzt nicht darum, das jetzt irgendwie auf die Goldwaage zu legen, aber das ist halt einfach, einerseits glaube ich, dass er das genauso meint, wie er das gesagt hat, auch wenn, glaube ich, Michi Unterbuchner dann am Tag danach auch irgendwo in den Social Media gepostet hat, ja, ist jetzt auch alles nicht so wild mit diesem Interview und so. Das heißt, unter den Spielern wird das, glaube ich, alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, aber es überrascht mich nicht. Es ist eine gewisse Arroganz, wie sie halt bei ihm dann auch immer wieder vorkommt, Glenn Durrant als boring zu bezeichnen vor ein paar Jahren und so weiter und so fort. Er sagt halt, was ihm gerade so durch den Kopf geht. Macht viele, es gibt Leute, die das sicherlich gut finden, authentisch finden, interessant finden. Ich finde es halt einfach total unnötig, nach so einem Spiel so eine Aussage zu bringen, zumal es bei ihm ja gerade einfach auch alles andere als gut läuft. Ich glaube schon auch, dass dann der Name vielleicht im Kopf von Michi Unterbuchner ein bisschen zu groß war. Es gab natürlich auch die überworfene 125, ein Kuriosum im Kabinett der European Tour. Wenn wir dann einen Jahresrückblick machen, dann wird das bestimmt auch auftauchen oder so. Aber es war kein gutes Spiel von ihm, aber das da dann nochmal einzuhaken, ist nicht mein Stil. So möchte ich das mal formulieren. Halte ich nichts davon. Habe ich aber jetzt alles auch schon ein bisschen zu oft mitbekommen. Er kriegt ja gerade sportlich immer wieder auch die Quittung dafür und muss ja auch aufpassen, dass wir ihn nicht bald irgendwie auf der zweiten Seite außerhalb der Top Ten in der Weltrangliste suchen müssen. Meine Michi Unterbuchner, der hat, glaube ich, am Freitag, du hast es gesagt, ein richtig gutes Spiel gemacht gegen O'Connor. 104, 100 und 120 gecheckt. Lässt sich die 3 zu 5, die 5 zu 3 Führung fast noch abjagen, weil O'Connor richtig stark zurückkommt, aber dann spielt er im Decider 13 Darts. Also das ist schon gut, das ist schon echt ein starkes Spiel gewesen. Und am Tag danach war halt der Tank leer oder der Gedanke, was das für ein Name ist, Michael van Gerwen, dann doch vielleicht ein bisschen zu groß. Aber dadurch, dass wir es ja überhaupt auch bei ihm auf die European Tour nicht gewohnt sind, dass er auf der Bühne gut spielt. Da haben wir ja schon viele, auch unter 80 Spiele von Michi gesehen. Von daher ist dieser Erstrundensieg gegen O'Connor, glaube ich, das Positive, dass er dann auch mitnehmen sollte und worauf er dann vielleicht auch aufbauen sollte. Und die anderen drei Host Nation Qualifier haben ja die erste Runde nicht überstanden, um die perfekte Überleitung wieder zu schaffen.
Wir sind ein gutes Duo, Kevin. Hervorragend. Genau, du hast schon richtig gesagt. Michael Hurz, das erste Mal übrigens seit 2019 wieder auf der European Tour zu sehen gewesen. Leider keine Chance gegen Krzysztof Ratajski. Spielt da nur Mitte 70. Dennoch ein paar Lecks mal wieder auf der European Tour gespielt, mal wieder European Tour Luft geschnuppert. Ich glaube, das war für Hurzi auch mal wieder eine tolle Geschichte. Paul Krone mit einem soliden Spiel. Das war jetzt nichts Beeindruckendes, aber gegen einen souveränen aufspielenden Andrew Gilding 3 zu 6 ausgeschieden. Ja, und der letzte im Bunde, Robin Massino, der übrigens lustigerweise im Podcast bei den Kollegen von Checkout noch gesagt hatte, auf die Frage, auf wen er denn treffen wollen würde. Hauptsache nicht Nico Springer. Auf wen trifft er in Runde 1? Nico Springer. Fantastische Geschichte. Ja, Nico Springer schlägt ihn 6 zu 1. Auch, ja, es ist schon mehrfach, auch mehr als zweimal, glaube ich, passiert, dass Springer in Runde 1 auf der European Tour direkt auf einen Home Nation Qualifier auch aus Deutschland trifft. Wieder ein souveräner Sieg, auch wieder eine reife Leistung gegen einen, naja, Debütanten wie Robin Massino. Und Nico Springer mit dem Erfolg in Runde 2 dann am Nachmittag am Samstag gegen Gary Anderson, den er 6 zu 3 schlägt mit einem guten Spiel Mitte 90. Damit überholt er mal eben Gabriel Clemens als Nummer 2, als deutsche Nummer 2 in der Order of Merit. Springer jetzt die 48 der Welt, Gaga jetzt die 49. Auch da sieht man, kann man jetzt auch auf den Rankings zumindest den Trend wahrnehmen.
Da ist aber auch noch ein Ricardo dazwischen. Also Springer ist jetzt die deutsche Nummer drei,
Nummer
wenn mich nicht
drei, tut
alles
mir leid,
täuscht.
du hast
Ja,
absolut
genau.
recht. Ja.
Aber ja, es ist halt interessant. Da haben wir alles letztes Mal auf der European Tour auch schon gesehen, dass er dann den Host Nation Qualifier kriegt. Er hat es souveräner gemacht als beim letzten Mal. Und in der zweiten Runde war es dann auch wieder ein gutes Spiel gegen einen namhaften Gegner. Ich glaube, es ist nicht das erste Mal, dass man dann auch merkt, dass das etwas ist, was ihm Spaß macht, wo er dann vielleicht auch das Gefühl hat, dass der Druck nicht bei ihm ist. Und 69er Check, 107, 11 Data gespielt. Also war schon auch wieder ein gutes Spiel von Nico Springer und der verdiente Einzug ins Achtelfinale. Und dann kam ein Spiel gegen Noppert, wo er Möglichkeiten hat, im dritten Leg nicht nutzen kann. Noppert macht das natürlich auch gut. Sehr viele Legs dann in der fünften Aufnahme zugemacht, ist 5-2 vorne. Und dann wie beim letzten Mal, wo Nico auch im Achtelfinale stand, bisschen spät aufgewacht, könnte man sagen. 121 ausgemacht. Fünfte Runde noch gespielt und dann am Schluss ist dann die Power vielleicht ein bisschen weg gewesen und Noppert darf nochmal 17 spielen. Also Nico zeigt immer wieder sein Potenzial. Auf dem Floor ist es halt nach wie vor aktuell, wie bei eigentlich fast allen Deutschen, nochmal deutlich problematischer als auf der European Tour. Ich glaube schon, dass Nico auch besser und konstanter noch spielen kann und mit seiner letztjährigen Form so ein Spiel gegen Noppert vielleicht dann auch mal gewinnt. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Bei Nico kann ich halt noch schlechter als bei Martin einschätzen, ob
Ja.
der nächste Schritt nach vorne oder nach hinten dann ist, den wir dann sehen.
Das ist eine gute Frage, aber das werden wir natürlich im Blick behalten. Ich meine, die nächsten Pro-Tour-Turniere stehen ja dann schon in der nächsten Woche am Montag und Dienstag an und da wird man sehen können, ob man da ein bisschen Rückenwind vielleicht mitnehmen kann durch diesen erneuten Finaltag. Sonst gab es aber zumindest ein paar Überraschungen auch in den ersten Runden, Kevin. Ich
Ja.
meine, auch aus der Sicht der Nordic-Baltic-Tour gab es ja zwei Erfolge zu verzeichnen. Der Name Oskar Lukasiak ist eben schon gefallen, der ja, tatsächlich den Weg in Runde 2 findet. Gegen Daryl Gurney im Decider deutlich geführt, dann Gurney nochmal rankommen lassen, der übrigens auch nur 77,8 Punkte spielt. Und ja, Lukasiak gewinnt dann eben den Decider und wir haben einen Letten in Runde 2 gehabt. Und in dem Fall war es, jetzt hab ich den Namen sogar gar nicht aufgeschrieben.
Valtas
Genau, Valtas Medeiros, der bei seinem Debüt übrigens, ich glaube, es war sogar das erste Spiel der Nachmittagssession am Freitag, ja, mal eben direkt in Runde 2 einzieht. Also, ich glaube, für die
Settler-Check
Nordic
geschlagen, ja.
Zettler-Check, ein Spieler, der auch gerade ja um die großen Turniere mitspielt, ne? Um die Quali.
Das war sicherlich ein schöner Moment, auf jeden Fall. Ansonsten gab es ja auch große Namen, allen voran Gian van Veen, die früh ausgeschieden sind. Er ist bis auf wenige Ausnahmen nicht gut unterwegs und Joe Cullen kann das zu einem 6-3 Erfolg nutzen. Also nachdem man eine Woche nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Anführungsstrichen bei ihm denken konnte, oh, da ist ja gar nicht viel verloren gegangen, weil er einen guten Premier League Abend auch mit dem Sieg gegen Littler und allem gespielt hat. Das gerade ist jetzt dann schon das Gegenteil. Und ja, entweder sind da noch ja, Nachwirkungen des Krankenhausaufenthaltes oder er spürt halt jetzt dann auch so langsam die Saison mit Premier League, European Tour etc., der Rhythmus, der andere, das viel, viel unterwegs sein, nochmal mehr unterwegs sein, ich weiß es nicht. Zum zweiten Mal nacheinander in der zweiten Runde in der European Tour ausgeschieden und ansonsten Rob Cross auch sehr früh gescheitert an Mickey Menzel, der das aber auch richtig gut macht und ein 100er Average spielt. Das Spiel der ersten Runde aus meiner Sicht, Kim Halbrechts gegen Dirk van Delvenbode geht nicht überraschend an Kim Halbrechts, wobei Dirk gerade formtechnisch auch wieder so ein bisschen das Mittelmaß eingezogen ist. Und Peter Wright unterliegt Jeffrey de Swaan mit 3 zu 6. Auch kein gutes Spiel vom Schotten insgesamt. Jeffrey de Swaan ordentlich mit einem 91er Schnitt. Barney eigentlich mit einer guten Leistung, aber Cameron Menzies spielt halt 104 und gewinnt am Ende das Spiel. Und Nils Sonnefeld, das kann man vielleicht noch sagen, der uns zuletzt ja regelmäßig mit Teilnahmen am Finalabend dann auch beehrt hat, Viertelfinale, Halbfinale, der unterliegt Keen Barry. Also keine weitere Erfolgsgeschichte für den Niederländer letztlich.
Auch das soll es zwischendrin mal geben. Ich meine, bei ihm sieht es ja auf der Pro Tour und auf der European Tour aktuell verdammt gut aus. Da gibt es natürlich dann auch mal ein Turnier, wo es dann vielleicht nicht ganz so gut läuft. Aber du hast schon gesagt, Raymond van Barneveld, spielerisch scheint es da so ein Stück weit bergauf zu gehen. Auch auf der Pro Tour gab es ja jetzt mal wieder ein paar Siege. Aber ja, ärgerlich, dass man dann natürlich in den besten Average in Runde 1 auf den direkt trifft. Und Peter Wright, ehrlicherweise geht da bis auf einzelne Achtungserfolge auf der Pro Tour auch gar nicht voran. Ne? Also wie oft der jetzt trotz Quali für die European Tour dann auch sehr deutlich in Runde 1 rausgegangen ist. Auch spielerisch scheint das alles zu stagnieren da im Mitte, oberen 80er-Bereich. Das reicht eben im Zweifel nicht mal mehr für die zweite Runde.
Ja, das ist richtig, ja. Das ist halt die Frage. Kommt da noch mal was? Ist schwer einzuschätzen. Hin und wieder gibt es so Momente. Auf dem Floor gab es, glaube ich, letztens mal ein paar gute
Viertelfinale, ne?
Spiele.
Ja.
Aber ja, genau. Aber auf der European Tour ist das dann schon nicht mehr das. Das war ja auch mal seine Turnierserie, wenn man so will. Und davon ist er aktuell weit entfernt. Auch das Selbstverständnis ist wahrscheinlich ein anderes. Aber ja, er muss sich alles hart erkämpfen und gehört dann auf der European Tour nicht mehr unbedingt zu den Namen, die man weit oben auf dem Zettel stehen hat.
So ist es. Und damit, wenn du, Kevin, nichts mehr hast, dann schließen wir das Kapitel European
Ja.
Tour für diese Woche. Und wir bleiben in Kontinentaleuropa. Aber ja, uns treibt es jetzt in die Niederlande, denn die Premier League hat mal wieder Halt gemacht in Rotterdam, im Ahoy. Und ja, das Finale war ein Finale der womöglich beiden besten Spieler aktuell in der Premier League. Jonny Clayton, der Tabellenführer, traf auf Luke Littler. Der hatte ja ordentlich was gut zu machen in der Vorwoche noch. In Brighton tatsächlich im Viertelfinale gegen Stephen Bunting mit 4 zu 6 ausgeschieden, dort den schlechtesten TV-Average seiner Karriere gespielt, unter 84 Punkte. Und jetzt, naja, immerhin ins Finale gekommen, dort aber gegen den Tabellenführer Jonny Clayton mal wieder ausgeschieden. Der bleibt damit natürlich Tabellenführer, aber also diese zwei Welten, man kann ja wirklich von zwei Welten reden bei Jonny Clayton, oder? Wenn man sich die Ranking-Turniere anguckt, das ist solide, das ist aber auch nicht mehr. Und in der Premier League schlägt er Woche für Woche die Besten der Besten.
Aber hier verstehe ich es wirklich nicht. Also es ist jetzt der zweite Abend nacheinander, bei dem man so ein bisschen das Gefühl hat, dass die gerade alle überspielt sind oder sich irgendwie eine Ruhepause gönnen
Ja.
oder sowas. Weil Jonny Clayton kommt hier durch mit Averages von 99, okay, 88 und 93. So stelle ich mir nicht unbedingt einen Gewinnerabend in der Premier League vor, aber wer gewinnt, hat am Ende eben auch recht und ja, reitet dann vielleicht irgendwie auch ein bisschen die Welle. Klarer Sieg gegen Michael van Gerwen, niederländische Hoffnungen zerstört. Van Gerwen jetzt auch zum fünften Mal, wenn mich nicht alles täuscht, mit einer Auftaktniederlage bei der Premier League bei einem Heimspieltag. Clayton mit 6 zu 2 vorne. Van Gerwen trifft die Doppel nicht hier konstant genug. Clayton spielt ein 13er, da löscht 82 und zum Schluss die 170. Und im Halbfinale Scoring-Probleme gegen Josh Rock. Das war dann der 88er Average, wo ihm die Doppelquote dann hilft. 6 zu 5 im Decider setzt er sich da durch. Rock hat immer wieder Möglichkeiten, führt 4-3, hat einen zum 5-3, nutzt er nicht. Clayton macht das 4-4. Drei Breakchancen wieder für Rock bei 4-4, die macht er nicht. Clayton staubt auch hier ab und steht am Ende im Finale und weiß vielleicht gar nicht warum, ich weiß es nicht. Und dann trifft er auf Littler. Ich würde es einfach jetzt schon mal zusammenfassen, der es wahrlich nicht leicht hatte, auch an diesem Abend mit Pfiffen, mit Buhrufen, mit Jubel, wenn er Trippelfelder nicht getroffen hat. Aber Littler kommt durch das Viertelfinale mit Gervin Price 6 zu 3, zweimal 124 ausgecheckt gegen Humphreys. gegen Luke Humphries kassiert eine 164. Hat einen Elf-Darter mit dabei, darf aber auch zweimal 17 spielen in diesem Spiel. 5-2 ist er vorne, dann kommt Humphries nochmal zurück. Er zwingt den Decider. Und da ist Littler aber wieder da mit einem 80er-Finish. Also Finale Littler gegen Clayton. Und was wäre das für eine Geschichte gewesen, wenn Littler dann an diesem Abend, wo dann auch das Publikum wieder nicht sein Freund ist, sich da am Ende zum Sieger krönt. Aber es lief anders, wobei es lief erstmal nicht unbedingt anders, weil Littler 2-0 vorne ist, auch dank eines Elfdarters. Dann patzt er auf die Doppel und bringt Clayton überhaupt erst ins Spiel so rein. Der hat einen Zwölfdarter dabei und führt dadurch erstmals und ist dann voll da. 78er Finish für ihn, bringt ihm eine 5-3 Führung. Littler kommt nochmal ran, hat dann noch eine Möglichkeit zum Ausgleich zum 5-5, nutzt sie nicht und Clayton packt zu, nutzt seine Möglichkeit. Also irgendwie so ein Abend auf Sparflamme in Anführungsstrichen, wo halt wieder Johnny Clayton oben steht und der ja wahrscheinlich gerade gar nicht weiß, woher die Glückskekse überall kommen, so nach dem Motto. Und andere Spieler, anderen geht es da deutlich schlechter in Anführungsstrichen. Ich meine, Humphries ist im Halbfinale mal wieder okay, aber hätte sicherlich mehr gemacht gerne als nur 2 Punkte gut gemacht, im Anführungsstrichen, weil er Van Gerwen auch
Absolut.
verloren hat, war ja die Chance da. Hat da einen enttäuschenden Rian van Veen im Viertelfinale, Luke Humphries, den er dann mit 6-2 bezwingt. Entscheidende Serie in 15, 14, 14, 13. Also der macht das schon gut, Luke Humphries, und dann fehlt aber immer ein Mühe, wenn es gegen Luke Littler geht, hat die Aufholjagd und kann sie dann wieder nicht krönen. Und dann haben wir noch einen Josh Rock, der anscheinend jetzt weiß, wie man im Viertelfinale Spiele gewinnt.
Ich glaube, das
Zum
vierte Turnier
vierten
in
oder
Folge,
fünften
ne?
Mal, ja, genau, gegen Bunting, wo er dann halt 11 und 14 spielt, 106 und 71. Und also das läuft gerade richtig gut. Dann kam aber halt im Halbfinale gegen Clayton das aus. Sicherlich dann aufgrund des Spielverlaufes auch eine vergebene Chance, wenn man sieht, dass Clayton da einfach auch nicht gut drauf war. Also ein seltsamer Premier League-Abend vielleicht, bei dem ein paar Dinge sich fortgesetzt haben, dass Van Gerwen vielleicht nicht gut unterwegs ist, dass es bei Van Veen nicht gelaufen ist, dass es ein katastrophales Heimspiel aus niederländischer Sicht war. Und am Ende halt dann Johnny Clayton derjenige ist, der ganz oben steht, ja.
Ja, ganz oben zieht Johnny Clayton einsam seine Kreise und du hast schon richtig gesagt, Van Gerwen 16 Punkte, da Vierter aktuell, direkt dahinter denn der, mit 13 Punkten Luke Humphries, der dann eben auch wahrscheinlich nochmal mindestens besser zwei vielleicht Siege nochmal sich hier sichert bei den 5 restlichen Spieltagen. Ich glaube, der nächste ist ja in Liverpool. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Ebenso natürlich für Van Veen, der einen Punkt hinter Humphries ist und Bunting mit 11 Punkten noch einen Punkt dahinter. Da geht auf jeden Fall noch was, aber ja, dann muss man tatsächlich dann eben diese Momente wie gegen Humphries gegen Littler dann eben auch mal nutzen, um den Finaleinzug perfekt zu machen. Aber wie gesagt, der nächste Spieltag steht schon in dieser Woche an. In Liverpool geht es da weiter. Ja, und dann gehen wir schon so langsam auf die Zielgerade, was tatsächlich dann auch die O2 Arena und der Finaleabend angeht, weil der steht dann ja auch schon Ende Mai in den Startlöchern. So viel zur Premier League, Kevin, und wir gehen direkt weiter, denn wir gehen jetzt tief jetzt tauchen jetzt mal wieder in die Welt des Darts ein. Und zwar wurde ja der indische Qualifier für den World Cup ausgespielt. Ich meine, ein Mann hat ja faktisch ein Abo auf dieses Turnier, genauso wie auf, naja, meistens jedenfalls den WM-Startplatz. Es ist Nitin Kumar, der ja nur 2 von 4 Turnieren dieser Qualifikationsturniere mitspielen musste in Indien, die direkt aber gewann, die ersten beiden, und deswegen an den anderen beiden gar nicht mehr antreten musste, um von oben nicht mehr verdrängt werden zu können. Sein Partner, den kennen wir aber noch nicht so gut. Ankit Goenka, ja, der sich da tatsächlich über diese 4 Turniere Distanz dann ja, die meisten Punkte erspielen konnte. 17 Spiele gemacht, 2 davon über die 80 gespielt. Können wir in diesem Jahr was erwarten von Indien?
Boah, schwer zu sagen. Ich meine, Nkrumah hat uns ja bei der WM sicherlich positiv überrascht. Das kann man schon so sagen. Tja, und der Gegner muss, glaube ich, der Partner muss, glaube ich, erstmal damit klarkommen, dass das dann zum ersten Mal die große Bühne ist. Und ja, da kann ihm Nkrumah sicherlich mit der Erfahrung helfen. Also, er ist, glaube ich, ein guter Team-Captain. Aber ich habe jetzt Indien nicht ganz so weit oben auf dem Zettel stehen, nach wie vor, so würde ich es jetzt mal formulieren.
Wahrscheinlich bist du da nicht alleine, aber auf jeden Fall spannend zu sehen. Einerseits Nitin Kumar, du hast absolut richtig gesagt. Ich meine, der fühlt sich ja auch mittlerweile relativ wohl auf den großen Bühnen, zeigt da auch sein Niveau, was wir von dem Floor kennen, von solchen Turnieren. Aber ja, mal sehen, wie weit Ankit Goenka oder wie gut er auch mit der Bühne zurechtkommt. Da sind wir natürlich sehr gespannt. Ansonsten war im PDC-Universum ja noch die CDC Cross-Border Challenge in Deer Lake, Neufundland. Am Ende übrigens dort in den letzten 16. Da trifft ja einer der besten Kanadier immer auf einen der besten US-Amerikaner. Und in 7 von 8 Duellen
Ja.
war der Sieger am Ende Kanadier. Auch das war schon beeindruckend.
Ja, auf jeden Fall war interessant zu sehen. Am Ende gewinnt halt mit David Cameron halt auch einer, bei dem du denkst, ja, gut, okay. Also man ertappt sich im nordamerikanischen Dartsport immer wieder, dass man das alles so an sich vorbei blubbern lässt und denkt, ja, okay, und jetzt? Und dann. Man hat halt einfach zu sehr im Kopf, was sie bei der letzten WM abgeliefert oder nicht abgeliefert haben und wartet auf neue Spieler, junge, hungrige, à la Danny Baggish, wie sie es mal waren, die dann, weil der letzte, bei dem das dann so war, ist ja dann irgendwie, ist nicht jung gewesen, aber der nochmal ein bisschen frischen Wind gebracht hat, war ja dann Stowe Bunce, der aber auch relativ schnell gesagt hat, oh, ich will eigentlich gar nicht nach Europa und da die Tour spielen und momentan steckt der nordamerikanische Dartsport vielleicht auch ein bisschen fest und wenn am Ende dann wieder ein Spieler, der auf die 60 zugeht, diese Cross-Border-Challenge gewinnt, dann habe ich, glaube ich, alles schon gesehen.
Ich verstehe dich sehr gut, und das war auch genau der Gedanke, den ich hatte, als ich gesehen habe, dass Larry Butler und John Part eben beide ja auch immer noch zu diesen Besten der Besten gehören. Da reicht zwar nicht für die Sieger auf der CDC-Tour, aber sie sind halt immer noch dabei und können sich für so ein Turnier dann auch noch qualifizieren. Auch wenn es hier, naja, für Larry Butler nicht über die 65 im Average vorbeigeht und John Part eben der einzige Kanadier ist, der in den letzten 16 gegen Adam Silvada, gegen den Finalisten ausscheidet. Also mein voller Respekt, dass beide Spieler, ich meine Butler, der in den 90ern das Matchplay gewonnen hat, und John Part,
Ja.
dessen beste Jahre auch schon ein paar Jahre hinter uns liegen, dass sie immer noch auf diesem Niveau spielen können. Aber ja, ich stimme dir zu, die jungen Namen, die jungen Wilden, die sieht man hier leider bisher nicht. Aber so viel sei es, glaube ich, erstmal zu dieser CDC-Tour in dieser Woche gesagt. Kevin, wir können ja noch ein bisschen vorwegschauen, was jetzt auf uns wartet. Am kommenden Wochenende können wir uns ja auf die nächsten Nordic and Baltic Turniere freuen, unter anderem. Am Anfang der kommenden Woche sind ja auch Proto-Turniere. Kevin, auf was freust du dich am Wochenende noch?
Ich glaube, CDLC-Tour in
Ja.
Südamerika wird sein.
Panama,
Da bin
ne?
ich auch mal gespannt, wie da die. Bitte?
Ich glaube in Panama
Ja.
sogar.
Oh ja, oh, wie schön ist Panama.
Richtig.
Da bin ich auch mal gespannt, wie da die Machtverhältnisse dann vielleicht dieses Jahr sind mit Jesus Salate zum Beispiel. Und da werden sich die Herren aus Guyana auch nicht einfach geschlagen geben wollen. Also ist viel, viel, ich glaube auch in Australien bin ich mir nicht ganz sicher, wird auch gespielt. Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass ich am Wochenende in Österreich bin, in Niederösterreich, weil da der finale Spieltag der ÖDV-Bundesliga stattfindet. Da werden wir Samstag und Sonntag live streamen und entsprechend kommentieren. Wenn alles normal läuft, gemeinsam darf ich das machen mit dem Präsidenten des österreichischen Dartsverbands Dietmar Schumann. Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr beginnen und dann dieser Bundesliga geht es eben darum, welches Bundesland in Österreich das Beste ist. Also da werden dann Teams zusammengestellt, anscheinend immer die Besten eines Bundeslandes, je nachdem, wer vielleicht Zeit hat. Und ich bin echt gespannt, wie prominent das Teilnehmerfeld an diesem Wochenende ist, weil es ist ja zumindest für die Österreicher Es gibt keine konkurrierenden Ranglistenturniere bei der WDF oder so, keine Next Gen. Also ein Roby John Rodriguez, der beim letzten Mal wegen der Challenge Tour gefehlt hat, könnte dieses Mal für seine alte Liebe Wien auch wieder an Bord stehen. Denn Franco Giuliani war letztes Mal mit dabei und war nicht zufrieden, hat lustlose Darts am Schluss geworfen, wie wir sie auch schon von manchem PDC-Spieler gesehen haben. Fand ich nicht schön, habe ich im Kommentar auch gesagt. Bin ich mal gespannt, ob er dieses Mal wieder für das aktuell führende Team bei den Männern für Niederösterreich spielt er nämlich. Also kann man alles verfolgen auf streamster.tv Samstag und Sonntag, wenn, weil ja so viel gestreamtes Dart gibt es ja an diesem Wochenende nicht. Ich glaube, abgesehen von der Nordic und Baltic Tour, die man natürlich auch im Stream verfolgen kann.
Ganz genau. Vielleicht gibt es ja auch einen Stream zu aus Panama. Das werden wir nochmal gucken. Ich für meinen Teil hoffe dort auch einen Diogo Portela mal wieder zu sehen, der kürzlich, glaube ich, auch auf Facebook mal wieder was gepostet hat, dass er bei einem regionalen Turnier mal wieder was gewonnen hat. Wir sind gespannt. Das würde auf jeden Fall der Konkurrenzfähigkeit unter anderem eines Jesus Salate natürlich noch mal ein bisschen mehr Spannung reinbringen. Aber darüber reden dann zwei von uns in der kommenden Woche. Und Kevin, dafür erstmal vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Sehr gern und naja, gegessen habe ich schon, sonst würde ich jetzt über einen Salate nachdenken, aber gut,
Der
der war
Heißhunger.
schlecht, der ist wirklich, na gut, habe ich jetzt die Cross-Border auch überschritten, also mit mir ist wirklich nichts mehr anzufangen heute. Ja, ich freue mich auf das nächste Mal, vielleicht bin ich da auch gar nicht dabei, weil ich mich jetzt disqualifiziert habe. Pro Tour, hast du gesagt, wird Anfang
Genau.
nächster Woche sein, das heißt, wahrscheinlich Mitte nächster Woche dann die nächste Folge mit all dem, über das wir eben gesprochen haben, entsprechend knusprig aufbereitet.
Ganz genau, knusprig wie immer und mit ebenso guten oder wir versuchen es zumindest Übergängen, wie Kevin es gerade gezeigt hat. Und dann hören wir uns, wie gesagt, nächste Woche wieder bei Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Und habt eine feine Woche. Ciao.